Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Schöpe und Alexander Lorz.
Herzlich willkommen. Hallo, es ist wieder Zeit.
Ja, wir freuen uns, Sie und euch alle wieder begrüßen zu dürfen und lass uns über Politik reden.
Wie war Karneval, wollte ich, ach nee, Fasenacht muss ich ja sagen. Was muss ich hier sagen?
Fasenacht ist schon richtig.
Gut überstanden.
Ja, ja, also das ist ja immer eine schöne Zeit. Allerdings muss ich auch gestehen, irgendwie bin ich am Fasnachtsdienstag dann auch echt froh, dass es für ein Jahr wieder gut ist.
Was du von der Politik eigentlich nie sagen kannst.
Nee, das nimmt man sich ja in den Ferien auch irgendwie seine Auszeiten. Die braucht man ehrlich gesagt auch dringend. Also das wirklich rund um die Uhr so 24/7 zu machen. Wir plakatieren das zwar gerade für die Kommunalwahl in Hessen, aber gut, ganz ehrlich, auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker müssen mal schlafen.
Da sind wir so ein bisschen wieder bei der Symbolik von Werbung und auch von Politik. Und vielleicht ist das ganz gute Überleitung, weil mit Blick auf die Aufnahme heute und auf unser Gespräch und auf unser Thema kam mir in den Sinn, zwei Veranstaltungen, die jetzt zurückliegen, über die wir heute reden wollen, die sich irgendwie zwischen Kompass und Symbolik bewegen. Also Kompass im Sinne von substanzieller Standortbestimmung und Orientierung und Symbolik, weil es gewisse Signale geben soll in vielfältigste Richtungen.
Also das ist mit Sicherheit eine zutreffende Beschreibung und dann kann man jetzt darüber sich unterhalten, welcher Anteil wann sozusagen in den Vordergrund getreten ist, aber ja, die Veranstaltungen erfahren beide eine ziemliche mediale Coverage und damit haben sie natürlich eine Bedeutung als Zeichen, als Symbol, als Signal, wie immer man das jetzt nennen will. Aber es wäre schlimm, wenn sie sich nur darauf beschränken würden, dann könnte man sie auch inszenieren. Also es geht schon auch darum, dass sich reale Menschen in realen Räumen miteinander treffen, sich in die Augen schauen und tatsächlich auch miteinander Dinge zu besprechen haben.
Zum Bundesparteitag erst einmal Gratulation. Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl in den Bundesvorstand der
Dankeschön.
CDU.
Dankeschön. Das war mir in der Tat auch wichtig und ich freue mich sehr, dass das so gut geklappt hat. Denn das ist schon spannend, auch auf der Bundesebene in der Partei einfach an der einen oder anderen Stelle mitwirken zu können.
Wie ist dein Eindruck von diesen beiden Veranstaltungen? Also was ist so für dich die Essenz?
Naja, also es gibt natürlich schon einen wesentlichen Unterschied. Wie gesagt, die Münchner Sicherheitskonferenz habe ich ja auch nur aus den Medien aufgenommen. Während dem Parteitag habe ich halt erlebt. Und das ist schon ein Unterschied, weil ich sage mal, die Stimmung, die auf so einer Veranstaltung herrscht, die kannst du wirklich nur dann erspüren, wenn du dort bist. Das kann mediale Berichterstattung, egal wie nah sie dran ist, niemals in gleicher Weise oder gleichermaßen authentisch rüberbringen. Das ist das eine. Das andere ist aber, es war ganz klar, als Friedrich Merz bei uns auf dem Parteitag aufgetreten ist, stand er noch voll unter dem Eindruck der Münchner Sicherheitskonferenz und deswegen war ja auch von seinen 1,25 Stunden, die er geredet hat, war glaube ich irgendwie die erste 3/4 Stunde über Außenpolitik. Dafür gibt es auch gute Gründe. Und er selber hat auch darauf Bezug genommen, dass er also mittlerweile das Wort Außenkanzler als ein Kompliment empfindet in der gegenwärtigen geopolitischen Lage. Aber es war schon trotzdem auch bezeichnend dafür, dass das die Dinge sind, die im Moment auch wirklich sein Denken beherrschen und die er ja auch auf der Sicherheitskonferenz entsprechend hinterlegt hat.
Schwingt da so ein bisschen mit, dass es gar nicht, auch solche Reden gar nicht welche sind, die von der ersten Silbe bis zum letzten Punkt quasi durchdekliniert sind, sondern schon auch etwas damit zu tun haben, so was genau ist gerade bei ihm in Kopf und Herz. Also nicht, dass er da einfach völlig ungeskriptet drauf losredet, darauf will ich nicht hinaus. Aber es klang gerade so, als ob eben das einen ganz massiven Eindruck hat, was genau gerade bei ihm im Leben in seiner Rolle so unmittelbar vorher passiert ist.
Ja und nein. Also man darf ja nicht vergessen, auch an solchen Reden, also ich rede jetzt mal von der Parteitagsrede, wird ja lange vorher gefeilt. Da setzen sich Leute hin, die machen mal so ein Grundgerüst, das wird dann typischerweise mit dem Redner wieder besprochen. Also das vermute ich jedenfalls, dass das beim Bundeskanzler auch nicht so viel anders laufen wird, nur mit sehr viel mehr Leuten im Stab als etwa bei uns Landesministerinnen und Landesministern. Und es gibt Leute, die machen erste Entwürfe, es gibt andere Leute, die redigieren das. Dann wird Rückkopplung mit dem Redner genommen. Dann sagt er, ja, das und das gefällt mir schon gut, das und das gefällt mir weniger gut, da will ich einen anderen Akzent haben, da fehlt mir ein Thema, das lasse ich lieber weg. Und dann dreht das noch ein paar Schleifen in der Überarbeitung, immer näher sozusagen an die Wünsche des Redners heran. Und dann, also davon gehe ich jedenfalls mal aus, gibt es sozusagen den letzten Durchgang, aber das ist dann, was weiß ich, in der Nacht vor der Rede, wo dann wirklich der Redner selber alleine nochmal übers Manuskript geht und das wirklich nochmal auf sich und seinen persönlichen Duktus zuschneidet. Und insofern ist das schon ein längerer Entwicklungsprozess, aber am Ende verskriptet der Redner im Zweifel auch das, was ihn wirklich noch ein paar Stunden vor der Rede maßgeblich bewegt hat.
Okay, und da kommt das her, dass du so dass du sagst, man merkte, dass eben die Münchner Sicherheitskonferenz gerade mal ein paar Tage her war.
Ja, und außerdem bei der Parteitagsrede, das gehört ja auch dazu, ich meine, da löst sich der Vorsitzende auch mal vom Manuskript. Während ich annehme, ohne es jetzt Wort für Wort überprüft zu haben, dass auf so einer Veranstaltung wie der Sicherheitskonferenz wirklich auch eher die vorformulierte und an die Journalisten ausgegebene Rede vorgetragen wird. Aber zur Parteitagsatmosphäre gehört halt auch, dass man seinen Vorsitzenden mal ein bisschen abseits des Manuskripts erlebt und dann kommt dann auch mal der ein oder andere Schlenker rein, der so jedenfalls nicht in der Rede drin stand.
Dazu will ich dich gleich natürlich noch fragen, was du als Schlenker identifiziert hast oder eben auch nicht. Vielleicht vorher zu der Münchner Sicherheitskonferenz. Zwischen Kompass und Symbolik, ich bleibe einfach mal bei diesem Begriffspaar, mit dem ich gestartet bin. Was ist aus deiner Deutung heraus wirklich strategische Klarheit gewesen, die dort irgendwie, die man von der Konferenz mitnehmen kann, da rauslesen kann? Was ist eher Symbolik oder vielleicht sogar Verstärkung der Unsicherheit gewesen?
Also die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja nun auch eine Veranstaltung, man darf sich das ja nicht vorstellen, jedenfalls von allem, was ich davon gehört habe, ja, als wäre das jetzt sozusagen eine Plenarkonferenz. Alle sitzen in einem großen Saal und dann kommt ein Redner nach dem anderen und ein Panel nach dem anderen und eine Diskussion. Sondern das Wesen dieser Veranstaltung besteht ja eigentlich darin, dass es ganz, ganz viele Foren gibt. Auch viele kleinere Foren. Unser Ministerpräsident hat selber auch an einem Panel teilgenommen, gemeinsam mit dem Gouverneur von Kalifornien, mit Gavin Newsom, der sich ja so ein bisschen als der große Antipode zu Donald Trump präsentiert. Also da gibt es erstens viele parallele Veranstaltungen, schon für die Öffentlichkeit, aber es gibt noch viel mehr Gespräche, wenn ich jetzt sage, in den Hotelzimmern oder auf den Fluren oder beim Kaffee, dann klingt das so ein bisschen abschätzig, aber das sind vielleicht die wichtigsten Elemente einer solchen Veranstaltung, dass wirklich maßgebliche Entscheidungsträger zusammenkommen und mal die Chance haben, wirklich face-to-face und eben nicht nur indirekt oder nicht nur über Video miteinander bestimmte Dinge auszutauschen und eine Ahnung davon zu kriegen, was der andere gerade denkt und wie er tickt. Das ist übrigens bei so einer Veranstaltung wie dem Weltwirtschaftsforum in Davos genauso. Oder bei einer Veranstaltung, jetzt nehme ich mal ein, wo ich selber schon war, bei der Jahrestagung von Internationalen Währungsfonds und Weltbank. Also die sind alle nach diesem Motto konzipiert. Parteitag ist was ganz anderes, weil im Parteitag sitzen wirklich alle in einem Saal und dann wird ein Programm durchgezogen in diesem Saal. Da reden natürlich auch ganz, ganz viele Menschen miteinander beim Kaffee, draußen an den Ständen, mit den Ausstellern. Aber es gibt keine Parallelforen, es gibt keine Parallelmeetings. Es gibt ein Parteitagsprogramm und drumherum halt viel Gelegenheit für informellen Austausch.
Was aus der Sicherheitskonferenz hast du denn rausgezogen? Oder hast du Infos eben von diesen auch anderen Foren, von den Gesprächen auf dem Flur beim Kaffee oder wie auch immer von Leuten, die da waren vielleicht? Wo gab es strategische Klarheit und wo gab es vielleicht auch das Schüren oder das Unterstützen von Unsicherheit? Was ist letztlich alles nur Symbolik gewesen?
Na gut, die ganz großen Akteure, Da weiß ich natürlich auch nur was von deren offiziellem Auftritt. Also ich habe die Rede von Friedrich Merz mir natürlich angeschaut bzw. gelesen. Ich habe mich natürlich für das Panel zwischen Boris Rhein und Gavin Newsom interessiert, das ist klar. Und dann natürlich auch für die Rede von Marco Rubio, der diesmal als amerikanischer Außenminister die USA repräsentiert hat. Den ganzen Rest habe ich nicht unmittelbar mitbekommen. Und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die eben da waren, die haben jetzt auch kein privates Tête-à-tête mit Marco Rubio oder so gehabt. Also insofern, aber es ist ja auch interessant, die ganzen Analysten, die ganzen Menschen von den Thinktanks, die ganzen, früher hat man Sherpas gesagt, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Stäben der Entscheidungsträger, die, wie gesagt, treffen und vernetzen sich untereinander. Und da bekommt man vielleicht so keine strategische Klarheit in dem Sinne. Das ist schon etwas, was mir in den offiziellen Botschaften transportiert wird. Aber man bekommt so ein Gefühl dafür, für das, was die Menschen und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegt. Und man stellt zum Beispiel fest, um jetzt mal bei der amerikanischen Seite zu bleiben, dass die Agenda nach wie vor die gleiche ist, die auch J.D. Vance vergangenes Jahr in München vorgetragen hat. Aber man hat diesmal bewusst jemand anderen geschickt, der nicht ganz so provokativ aufgetreten ist, der also das Ganze so ein bisschen weicher verpackt hat, halt mal Samthandschuh um die Eisenfaust. Auch so etwas ist ein Zeichen, das, wie gesagt, zu keinen Illusionen führen darf. Deswegen wird sich die Politik dieser Administration nicht verändern. Aber doch ein Zeichen, dass man vielleicht etwas kooperationswilliger ist, als man sich am Anfang der Administration präsentiert hat. Kann natürlich auch täuschen, aber das sind so die Eindrücke, die man dann mitnimmt, die man auch gespiegelt bekommt.
Das wäre ja die etwas ruhestiftendere Variante als vielleicht die Option, dass Rubio sehr bewusst auf diese gemeinsame Geschichte, auf die gemeinsamen Werte und was Europa und die USA und Amerika im letzten Jahrhundert nicht zusammen schon auf die Beine gestellt. Lasst uns das nochmal machen. Also ich fasse jetzt mal mit meinen Worten zusammen. Das könnte natürlich auch einfach nur professioneller Redner sein, weil wenn ich was verkaufen will, dann appelliere ich erstmal an die gemeinsame Beziehung von Kunde und Verkäufer und dann ist er geöffnet und wohlgestimmt und fühlt sich irgendwie eingekuschelt und dann kann ich ihm das verkaufen, was ich ihm verkaufen will. Also, dass das reine Berechnung wäre.
Ja, natürlich ist das Berechnung. Also alles in diesen Reden ist sehr genau berechnet. Das gilt aber für alle, die da auftreten. Nur, das ist ja auch schon interessant, weil du musst die Frage nach der Prämisse stellen. Es ist schon bemerkenswert, dass jemand hier etwas verkaufen will. J.D. Vance wollte letztes Jahr nichts verkaufen. Donald Trump verkauft auch nichts. Also die diktieren. Diesmal war es also jedenfalls kein unmittelbar als solches erlebbares Diktat. Das ist schon mal ein Unterschied.
Wie belastbar und nachhaltig ist so ein Unterschied? Was für eine Haltbarkeit hat eigentlich haben die Ereignisse solcher Veranstaltungen?
Sie spiegeln einen gewissen Geist, eine gewisse Grundhaltung wider, die schon auch von einer gewissen Dauer ist. Also es ist nicht die Veranstaltung als solche, die nachwirkt, sondern wir Außenstehende, muss man in diesem Falle sagen, wir bekommen sozusagen eine Art blitzlichtartigen Eindruck von dem, was wirklich in den inneren Zirkeln vorgeht und gedacht wird. Wie gesagt, den Berechnungsaspekt abgezogen, aber trotzdem, man kann sich überlegen, warum wird es jetzt gerade in dieser Form inszeniert und präsentiert. Und das gibt interessante Aufschlüsse und das hat selbst in der heutigen Zeit, also mal mindestens ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate Bestand.
Es wurde recht viel, finde ich, gedeutet, was es heißt, dass Rubio nicht nur Applaus, sondern Standing Ovations bekommen hat. Wie ist deine Sicht auf diesen Fakt?
Ja, darüber habe ich ehrlich gesagt auch lange nachgegrübelt. Und ich müsste auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe eine glasklare Erklärung dafür. Das kann tatsächlich ein Ausdruck von Erleichterung gewesen sein, dass es eben diesmal nicht ganz so hart zuging wie im Jahr zuvor bei J.D. Vance. Das kann natürlich auch der Wunsch gewesen sein, ein Signal zu senden nach dem Motto, seht her, ihr Amerikaner, wir wollen doch mit euch weiter auch eng zusammenarbeiten. Wenn ihr uns ein bisschen, also wenigstens mal den kleinen Finger reicht, dann sind wir schon völlig begeistert und greifen nach eurer Hand. Das kann vielleicht auch umgekehrt eine Berechnung gewesen sein, jedenfalls bei dem Teil, der das Ganze initiiert hat. Ne? Ich meine, wenn im Saal so ein paar Leute anfangen aufzustehen, dann schwimmen natürlich auch ein paar mit, die ursprünglich gar nicht vorhatten aufzustehen. Aber diejenigen, die bewusst als Erste aufgestanden sind, um diese Szene zu stellen, die wollten sich vielleicht auch, ich sage es jetzt mal bewusst mit negativen Worten, die wollten sich vielleicht auch ganz einfach mal anbiedern. Also das kann auch ein bisschen Ausdruck von vorweg eilender Servilität sein. Da gibt es viele mögliche Erklärungen dafür. Aber bemerkenswert fand ich schon, weil ich meine, das, was Rubio gesagt hat, wie gesagt, abgesehen davon, dass es nicht ganz so hart verpackt war wie im Jahr zuvor, war jetzt irgendwie nicht so weltbewegend anders und auch nicht so bahnbrechend neu, dass man jetzt also deswegen in Begeisterungsstürme hätte verfallen müssen. Und auch anders als jetzt beispielsweise bei so einer Veranstaltung wie der State of the Union Address, die wir auch die Woche hatten, wo die Republikaner natürlich auch ihren Präsidenten mit Standing Ovations gefeiert haben. Das ist klar, das ist eine Veranstaltung, die wird ja auch für die Öffentlichkeit inszeniert. Da gehört das irgendwie dazu. Aber so groß ist die mediale Aufmerksamkeit auf der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt auch nicht, also jedenfalls nicht auf einzelnen Veranstaltungen, dass man extra dafür sowas inszenieren müsste. Also insofern war es schon ein interessantes Phänomen und so ein bisschen befremdlich fand ich es ehrlich gesagt auch.
Ging mir genauso, insbesondere da wir ja darüber reden, dass jetzt Herr Söder, Herr Wadephul, ich glaube auch Armin Laschet, aufgestanden sind oder zumindest gezeigt wurden, dass sie da standen und applaudierten. Und da hat mich auch irritiert, das können ja eigentlich nicht Männer sein, in diesem Fall halt Männer, da die einfach aus persönlicher Erleichterung heraus vor Begeisterung aufstehen, ist nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr. Also, dass sie erleichtert waren, das glaube ich ihnen schon, aber dass sie deswegen aufstehen und applaudieren, hat mich auch irritiert. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Perspektive, Kameraaufnahme zufällig gesehen, die, wo ich dachte, vielleicht ist das ein Missverständnis gewesen, dass das als Standing Ovations gedeutet wird, hat aber auch keiner widersprochen. Das war eine Kameraeinstellung aus dem hinteren Teil dieses Konferenzsaals, so dass man quasi das Publikum von hinten sah auf die Bühne, die ja recht klein ist. Ist ja auch nicht jetzt so wie bei euch auf dem Parteitag, dass das eine riesen Messehalle war, sondern es ist halt ein Konferenzraum des Bayerischen Hofs, glaube ich, wo das stattfindet in München. Und da ging Rubio während des Applaus schon von der Bühne, also er ging zu dieser seitlichen Treppe, war von dieser Kamera schon gar nicht mehr richtig zu sehen. Und dann stand Markus Söder auf. Es war allerdings auch nicht der ganze Saal zu sehen, sondern eben dieser Teil, wo er saß, mit Wadephul neben ihm und so weiter. Also schon applaudierend und dann stand er auf. Und ich habe da kurz gedacht, das sieht aus, als ob er einfach aufsteht, weil der kommt jetzt zu dem Platz zurück. Der saß ja neben Söder und hat halt nicht aufgehört zu applaudieren. Und vielleicht ist das sogar so entstanden, dass dann alle das aus Höflichkeit irgendwie beim Applaus, der geht halt raus und wir stehen hier auf, weil er sich wieder hinsetzt und weil wir ihn willkommen heißen, wie sich das halt höflich gehört, und applaudieren halt dabei weiter. Und dass dann aber manche sich einfach diesem Sog ergeben haben, oh, da steht sogar jemand auf, weil dann sitzen zu bleiben, während man applaudiert, ist ja auch ein Statement. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber ich habe gedacht, nee, in der Einstellung, Kameraeinstellung, sieht das überhaupt nicht mehr nach Standing Ovations aus, sondern eher nach irgendwas Verunglückten dazwischen.
Das kann durchaus auch sein. Das wäre eine sehr plausible Erklärung. Ich habe das jetzt nicht so genau von der Bildsprache her analysiert.
Gab es diese Einstellung, die war auch nicht gut, weil sie ist nicht nachrichtengeeignet gewesen, diese Kameraeinstellung.
Ja, deswegen ist sie mir wahrscheinlich entgangen. Aber man darf ja, wie gesagt, nicht den gruppendynamischen Prozess dahinter vergessen. Das ist genau wie du es gesagt hast. Wenn irgendwie ein Großteil steht und du bleibst sitzen, ist das auch ein Statement. Und das ist etwas, was sich sicherlich auch jemand wie Johann Wadephul oder Markus Söder überlegen. Okay, also wir wären jetzt vielleicht von uns aus nicht aufgestanden, aber jetzt demonstrativ sitzen zu bleiben, wenn irgendwie um uns herum die Leute stehen, ist irgendwie auch doof, weil wir wollen ja auch...
Nee, sie sind als Erste aufgestanden in Das ist genau der Punkt gewesen, der mich zum Umdenken gebracht hat. Also das, was ich da sehen konnte aus dieser Kameraeinstellung, es war nur ein Teil des Publikums. Aber es war der größte Teil der vorderen Reihen, den man sehen konnte. Und in der Einstellung ist Markus Söder und dann Wadephul und als sind die als Erste aufgestanden. Mhm. Deswegen kam ich drauf.
Also das ist jetzt wirklich spannend. Hätte ja Lust, mal nachzufragen, aber
das kannst du das, ja bei einer nächsten Gelegenheit. Ja. Wobei, also das wäre dann wirklich, weil wenn man sich dann überlegt, was da alles reingedeutet wurde, ja, dann aber auch sieht, sie widersprechen nicht, ließe sich ja auch wieder überlegen, warum widersprechen sie denn nicht? Das wäre jetzt auch ein komisches Statement, ne? Wenn das so interpretiert wird und sagt, nee, wir sind nur aufgestanden, weil wir höflich sein wollen.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Also wenn das Bild dann in irgendeiner Form gestellt ist, egal wie es zustande gekommen ist, ist es auch wieder eine Überlegung, korrigiere ich es jetzt oder mein Gott, lasse ich es halt so stehen, auch wenn es vielleicht ursprünglich gar nicht so gemeint war.
Wir sind voll in der Nachdenkschleife,
in der
die Kraft in der Symbolik und die Kraft der Bilder und dass eigentlich die Kraft der Bilder das Entscheidende ist und wie unterschiedlich das natürlich dann auch sein kann, je nachdem, welche Perspektive man nur hat. Also auch wenn jetzt diese andere Kameraeinstellung anderen Eindruck zulässt, heißt es ja noch lange nicht, dass das der richtige ist. Ja, und darum dreht sich ja auch dann meistens die Zeit nach solchen Veranstaltungen, einschließlich allem, was da dranhängt mit Medien und so weiter, dass interpretiert wird, was ist denn da wieder passiert. Ein Punkt will ich dich nach deiner Interpretation auffragen, beziehungsweise eine Irritation, die man so vielleicht haben kann als jemand, der dieses Format nicht so gut kennt. Friedrich Merz hat die Konferenz eröffnet und war bei der Rede von Rubio gar nicht anwesend. Das ist irgendwie schon etwas, wo ich dann kurz denke, warum eigentlich nicht? Dann denke ich wieder, okay, Staatschef oder Regierungschef und das ist halt der Außenminister und da saßen auch keine anderen Regierungschefs, soweit ich das gesehen habe. Und trotzdem, das ist die zweite leichte Irritation, wird Merz' Rede quasi als Antwort auf die Rede von Rubio gedeutet oder zumindest manchmal so in der Berichterstattung hatte ich den Eindruck, dass das versucht wurde. Beides irritiert mich ein bisschen.
Also das Erste würde ich wirklich sagen, ist auch ein protokollarischer Punkt, klar. Wenn ich mich als Regierungschef reinsetze, um einem Außenminister zuzuhören, bringe ich damit in gewisser Weise eine untergeordnete Stellung des Staates, den ich repräsentiere, zum Ausdruck. Deswegen, also dass Friedrich Merz da nicht gesessen hat, ist völlig richtig. Und aber das andere zeigt natürlich, wie sehr sozusagen die Deutungshoheit auch im Nachhinein beansprucht wird. Also ich meine, natürlich war Merz' Rede insofern eine Antwort auf Rubio, als er ja eine relativ gute Vorstellung davon hatte, was er sagen würde. Und insofern war die Rede natürlich von vornherein so konzipiert, auch wirklich auf diese amerikanische Position zu reagieren und in Abstimmung damit quasi die deutsche Position zu präsentieren. Also ich meine, das kann man schon sehr professionell tun. Und insofern ist die Deutung der Journalisten im Nachhinein auch gar nicht verkehrt. Aber wenn man es objektiv draufschaut, muss man auch ein bisschen schmunzeln, dass man mit der Eröffnungsrede schon Antworten auf die Reden gibt, die erst noch gehalten werden.
Und abschließend zur Münchner Sicherheitskonferenz, dein Eindruck von der Rede von Friedrich Merz, gab es für dich was Überraschendes? Gab es etwas, was dich erleichtert hat? Gab es etwas, was dich ein bisschen Fragen zurücklässt?
Nee, es war, und das, da schlagen wir schon die Brücke zum Parteitag, weil der außenpolitische Teil seiner Rede auf dem Parteitag war ja, ich will nicht sagen jetzt identisch, ne, war auch alles anders formuliert, aber die Botschaften waren natürlich die gleichen, müssen sie auch sein. Die Botschaften waren schon, also ich will es mal so sagen, es war jetzt nichts Erleichterndes dabei, auch nichts irgendwie zusätzlich Beunruhigendes. Es war strategische Klarheit, wenn du so willst. Danach wollten wir fragen nach dem Kompass. Es war halt ein sehr nüchterner Blick auf die Fakten. Und der nüchterne Blick auf die Fakten sagt uns eben, ich meine, wir wussten immer, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Das ist, glaube ich, von Disraeli, weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall ein berühmtes Zitat. Und wir müssen uns wirklich von diesen Illusionen, soweit wir es überhaupt noch haben, verabschieden, dass das transatlantische Verhältnis ein anderes sei. Das wird knallhart auf den Interessenpunkt reduziert von der amerikanischen Seite. Und insofern müssen wir uns von gewissen nostalgisch gefühlsmäßigen Anwandlungen verabschieden. Und so kommt zum Beispiel auch Merz' Rede rüber. Das war eine nüchterne analytische Faktenrede. Okay, das ist eh seine Art. Merz ist nicht der Mensch für gefühlige Reden. Aber es war eben auch der Situation absolut angemessen, weil so ist die Lage. Und den zweiten Aspekt oder den zweiten strategischen Punkt kann man vielleicht in dem Satz zusammenfassen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er in Merz' Rede so drin war oder ob ich ihn auf dem Parteitag gehört habe, aber Friedrich Merz würde ihn mit Sicherheit auch unterschreiben oder hat ihn auch schon mal gesagt, nämlich wenn du nicht Spielball sein willst, dann musst du halt mitspielen. Und um mitzuspielen, musst du in der Lage sein, auch mitspielen zu können. Und das setzt eben voraus, dass du stark, unabhängig und ja eigenständig agieren kannst. Und das ist das, woran Europa jetzt arbeiten muss.
Dann lass uns zum Parteitag kommen, den du ja wirklich richtig mitgefühlt und beobachtet und analysiert hast und aktiv auch mitgestaltet hast, soweit es eben in der Rolle dann angemessen war. Zunächst, der Begriff eines Kanzlerparteitags, den habe ich gehört im Vorfeld und ich dachte, habe ich noch nie gehört, was ist das denn? Einen Tag später kam die Antwort auch um die Ecke. Es ist halt ein Parteitag einer Partei, die den Kanzler stellt aktuell. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich das nur einfach irgendwie nie mitbekommen, weil 16 Jahre vorher das nie so erwähnt wurde, weil 16 Jahre lang Kanzlerparteitag zu sagen.
Das ist selbstverständlich, genau.
Daran liegt es. Also der Begriff ist nicht neu, das ist meine Frage, sondern gab es immer und hat die halt die Bedeutung gehabt, nur er spielte bisher keine Rolle, weil wie gesagt, 16 Jahre lang muss man das nicht betonen. Und was für einen Unterschied macht es, ob es ein Kanzlerparteitag ist oder kein Kanzlerparteitag?
Also den Begriff habe ich in der Tat auch noch nicht gehört, aber das, was damit zum Ausdruck gebracht wird, das ist natürlich nicht neu. Ich nehme an, man hat ihn diesmal verwendet, weil es halt der erste Parteitag von Friedrich Merz als Kanzler war. Es war, glaube ich, sein vierter Parteitag als Parteivorsitzender, aber die drei davor hat er eben als Oppositionsführer dort gestanden. Und jetzt eben das erste Mal als Bundeskanzler. Und den Unterschied hat man in seiner Rede sehr deutlich gemerkt. Also da war, ich sag mal, diese Angriffslust, die ein Oppositionsführer auch haben muss. Also auch die teilweise aggressive Scharfzüngigkeit, mit der er noch im Jahr zuvor, also etwa die Ampelregierung und Olaf Scholz gegeißelt hat, das war alles weg. Und stattdessen war es natürlich eine sehr staatstragende Rede, wie man es halt auch von einem Kanzler erwartet. Das ist der Punkt. Das ist natürlich eine Rede, die dann die Delegierten nicht mehr so von den Sitzen reißt. Die ist ja der Dynamik eines solchen Parteitags und auch der Menschlichkeit von uns allen eigen, dass man natürlich also gerne sich und die Partei und so weiter feiert. Und wenn da vorne einer steht und mal richtig auf die Sahne haut, dann spricht er so die Parteiseele an und dann kann man auch entsprechend mitgehen. Aber das kann der Kanzler halt nicht. Jedenfalls nicht ohne eine gewisse Zurückhaltung. Allein schon deswegen, und das ist natürlich auch das, was Friedrich Merz erfahren hat in den 9 Monaten, wie lange er jetzt Kanzler ist, dass wenn man halt zu sehr auf die Sahne haut, wenn man in der Verantwortung ist und damit Erwartungen weckt, was man jetzt hier alles anpacken und tun und durchsetzen wird, und dann kommt die harte politische Realität, der Kompromisse in einer Koalition und der Sachzwänge von außen und warum das halt alles doch nicht so geht, dann weckt das Enttäuschungen. Das ist ja ein Phänomen, was wir im letzten Jahr häufiger gesehen haben. Und seine Rede war ersichtlich davon geprägt. Er sagt, ich will jetzt keine hochfliegenden Erwartungen wecken, die nur Enttäuschungen produzieren, sondern ich will ein realistisches Bild der Lage und unserer Möglichkeiten geben. Das ist ihm aber, glaube ich, sehr gut gelungen. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht so begeisternd, weil unsere Lage ist auch gerade nicht begeisternd. Und, ein Blick auf die Realität ist an dieser Stelle wahrscheinlich auch eher angebracht.
Es gab ein Element, das auch auf dem Parteitag oder im Nachgang des Parteitags dann sehr, genauso wie in Bezug auf die Münchner Sicherheitskonferenz interpretiert wurde. Ich nenne es mal das Applausometer. Also diese Tatsache, wann applaudiert wird, wann aufgestanden wird und wie lange applaudiert wird. Ich habe gehört, es soll sogar Leute geben, die das stoppen und dann vergleichen.
Gibt es?
Das waren 10 Sekunden weniger als damals bei Merkel oder so etwas. Ich will jetzt gar nicht deine Applausanalyse alleine irgendwie erfragen, sondern das als ein Element nehmen für deine Wahrnehmung. Was hast du wirklich gespürt? Wie war die Stimmung? Was ist da so auch in den Gängen und rund um die Kaffeetasse und Gespräche so wahrzunehmen gewesen, was sich vielleicht von der Symbolik nach außen, so wie es angekommen ist, auch unterscheidet?
Also fangen wir ruhig mit dem Applausometer an, weil ich meine, das wissen wir alle, die wir nicht zum ersten Mal auf so einem Parteitag sind. Wir kennen die Spielregeln. Und wir wissen auch, wenn wir
Ihr wisst, wann es sich gehört, aufzustehen und zu applaudieren, so heißt das? Oder was?
Ja, natürlich. Mhm. Und wir wissen auch genau, dass die Frage, wie viel Applaus und wie lange Applaus spendet man dem Vorsitzenden nach seiner Rede, sehr genau betrachtet wird. Und dann ist die Frage, was will der Parteitag als Gesamtheit für eine Botschaft senden? Will er vielleicht auch wirklich die Botschaft senden, ja, wir sind jetzt gerade nicht so zufrieden, oder will er demonstrativ dem Vorsitzenden den Rücken stärken? Und das, was du am Applaus messen kannst, kannst du natürlich auch noch viel genauer in den Zahlen messen, die bei der Wiederwahl anstehen, wenn du einen Wahlparteitag hast wie diesmal. Und das ist ja auch eigentlich total verrückt. Es war völlig klar, natürlich wird Friedrich Merz als Bundesvorsitzender wiedergewählt. Ich meine, es stellt ja kein Mensch in Frage.
Also und es war auch klar. Selbstmordpartei seid ihr nicht.
Genau. Nee, das waren wir wirklich noch nie, Gott sei Dank. Und es war auch klar, er wird mit einer überwältigenden Mehrheit wiedergewählt. Und dann hat man sich aber in der öffentlichen Wahrnehmung an dieser 90%-Schwelle festgebissen. Weil er halt bei der Wahl zuvor hat er, glaube ich, 89, irgendwas. Und dann war jetzt die Frage, bleibt er da drunter? Oder kommt er drüber, und drüber bedeutet er ja dann automatisch 90%. Und dann wurde also diese 9 vorne dran, wurde irgendwie fast schon zum Fetisch erklärt, so nach dem Motto. Also die Partei steht hinter ihm, wenn er über 90% bekommt. Das ist objektiv betrachtet völliger Quatsch, weil ob du jetzt 88% oder 90% hast, das besagt über deine tatsächliche politische Unterstützung eigentlich gar nichts, weil die 2% sind marginal. Aber da sind wir bei der Symbolik, das wird unglaublich gehypt.
Aber nur außerhalb der Partei, oder sind das nicht auch verinnerlichte Spielregeln in vielen Parteimitgliedsherzen?
Natürlich sind sie das. Und es ist ja auch eine Art Selbstvergewisserung, die eine Partei betreibt. Also wir haben schon auch alle selber miteinander auf das Ergebnis geschaut und nach dem Motto, ich weiß zwar, wie ich abgestimmt habe, aber ich weiß nicht, wie die 1000 anderen denken. Und es war auch eine richtige Erleichterung, fast Begeisterung zu spüren, als eben dann die 91% da standen. Weil man doch in der Partei plötzlich kollektiv das Gefühl hat auf dem Parteitag, die allermeisten anderen denken doch wie ich und sagen also jetzt erst recht, ne, wir mögen vielleicht nicht mit allem in der Regierungspolitik der letzten 9 Monate zufrieden gewesen sein, aber unser Kanzler verdient es, dass wir ihn weiter unterstützen und dass wir ihn mit Rückenwind ausstatten, damit er nach vorne gehen kann, die Landtagswahlen bestreiten kann und gegenüber dem Koalitionspartner auftreten kann und diese Regierung zum Erfolg führen kann. Und das ist wiederum etwas, was dann auch einer Partei innere Stärke gibt, wenn sie merkt, ich habe diese Entschlossenheit, also ich als Kollektiv, wir haben gemeinsam diese Entschlossenheit, auch den Erfolg herbeizuführen, auch wenn die Lage vielleicht im Moment teilweise schwierig ist. Oder das umgekehrte Signal wäre sozusagen die beginnende Selbstaufgabe nach dem Motto, das wird ja eh nichts und das geht irgendwie so alles den Bach hinunter. Das wäre ein Signal gewesen, wenn er deutlich unter dem alten Wahlergebnis geblieben wäre. Und so ist die Partei richtig aufgeblüht, also der Parteitag, nach der Wahl des Vorsitzenden. Man hat das Gefühl, ja, wir haben es gezeigt, wir haben ein Signal gesetzt, ein Symbol von mir aus. Von da aus kann es jetzt weitergehen.
Jetzt gehe ich mal nicht davon aus, dass diese Erleichterung da war, weil vorher solche großen Zweifel da waren, sondern vielleicht in erster Linie, weil so ein Systempartei auch nicht allzu viele Wege hat, Veranstaltungen, Gremien, Kommunikationswege, wo man vorher also sich so ein Bild wirklich irgendwie beruhigend oder auch verunsichernd irgendwie machen kann. Also klar gibt es Kommunikation und irgendwie hat sich ja wahrscheinlich dann auch so das Bild rumgesprochen, so, wir sind nicht mit allem zufrieden. Und dann kommt natürlich so eine Fantasie wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor. Es könnte halt auch sein, dass er irgendwie den Rückhalt verliert. Und dass aber diese Unsicherheit, dass eben dann wirklich solche Gelegenheiten sind, eben halt abzulesen, nee, ist nicht so. Bei allem, was vielleicht auch kritisch diskutiert wird. Und ich meine, kritisch zu diskutieren ist ja per se auch kein Manko.
Genau, deswegen braucht man übrigens auch diese physischen Zusammenkünfte.
Ja.
Weil man kann sowas ja auch alles problemlos digital organisieren, aber dann fehlt dieses Gemeinschaftserlebnis, dieses Erspüren einer Atmosphäre, dieses Erspüren der Grundhaltung, die die anderen mitbringen. Das hast du nur, wenn du eben dann wirklich zu tausend in einem Saal zusammen bist und dich für einen solchen Wahlakt versammelst.
Ich will noch eine Sache nachfragen. Du hast gesagt, so, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie sich so ein Parteitag entscheidet. Glaube, ähnlich oder so, sogar wörtlich, was wir auftreten oder um welches Signal es geht oder was die Botschaft sein soll. Wie entsteht das? Ist das etwas, was so eher aus der Stimmung, Energie heraus entsteht oder gibt es da Absprachen oder wer bestimmt beeinflusst wann wie diese Entscheidung des Parteitags, also von diesen 1001, von denen ja fast alle da waren, 1001 Delegierten.
Ja, das ist eine wirklich spannende Frage. Es gibt ja heutzutage auch den Begriff der Schwarmintelligenz. Und so ein Parteitag ist ja auch ein bisschen wie so ein Schwarm. Vor allem, wenn es halt um die Wahl des Vorsitzenden geht und sowieso klar ist, es gibt nur einen Kandidaten und der wird's auch oder bleibt es. Absprachen gibt es dann über solche Dinge wie Beisitzerposten im Bundesvorstand, wenn dann auch mehr kandidieren als Plätze da sind und so weiter. Klar, dann finden sich die Verbände zusammen, dann gibt es Werbegespräche, Absprachen und so weiter. Das ist dann so ein bisschen das normale Geschäft innerhalb einer solchen Organisation. Aber bei der Wahl des Vorsitzenden gibt es ja nichts abzusprechen. Bei der Wahl des Vorsitzenden gehört es sich so, dass alle 16 Landesvorsitzenden und auch alle Vereinigungsvorsitzenden vor ihre Leute treten und sagen, Leute, wählt den Vorsitzenden und er braucht ein starkes Ergebnis. Also wenn da irgendein Vereinigungs- oder Landesverbandsvorsitzender hingehen würde und sagen würde, also ich finde das alles ziemlich enttäuschend und ich bin dafür, dass wir ihn jetzt mal nicht wählen, um mal ein Zeichen zu setzen, also der wäre die längste Zeit Vorsitzender gewesen. Das geht einfach nicht. Oder es wäre ein sicheres Zeichen dafür, dass, wie gesagt, eine Partei auseinanderläuft und dabei ist, sich selbst zu zerfleischen. Also ist von dem, was an Appellen, will ich das jetzt mal nennen, nicht Absprachen, aber Appellen läuft an von Seiten der Führungsebene, das ist völlig klar, wie das auszusehen hat und so läuft es auch. Aber was dann die 1001 Delegierten wirklich daraus machen, wenn sie mit sich und dem Stimmzettel alleine sind, das ist damit noch nicht ausgemacht. Und deswegen ist diese Grundspannung, wie verhält sich das Kollektiv wirklich insgesamt, die ist nicht aus der Welt zu schaffen und ist vielleicht auch ganz gut so.
Was ist deine Meinung zu der Rede von Friedrich Merz? Du hast ja eine ganze Reihe schon beschrieben, auch wie so ungefähr der erste Teil, wie das thematisch ausgerichtet war. Aber so jetzt in der Essenz, in der Rückschau, was sind so die Big Points für dich, aus welchen Gründen auch immer?
Ich fand sie absolut situationsadäquat. Eine Kanzlerrede. In der Außenpolitik, darüber haben wir schon gesprochen, das, was er auch auf der Sicherheitskonferenz schon gesagt hatte, aber interessanterweise dann auch im zweiten Teil, wo er sich dann mit Innen- und auch gerade mit Wirtschaftspolitik beschäftigt hat. Das ist im Moment so ein bisschen unsere Achillesferse, weil wir uns halt schwer tun. Es gibt zwar mittlerweile ein paar hoffnungsfrohe Zeichen, dass die Wirtschaft doch in Gang kommt, aber sie sind halt noch ziemlich mau. Jedenfalls noch nicht das kraftvolle nach vorne stürmen, das wir uns alle erhofft haben und auch weiterhin erhoffen. Und Friedrich Merz ist ganz bewusst hingegangen. Er hat gesagt, ich schüre jetzt keine Illusionen. Ich sage jetzt nicht, ne, halte noch 3 Monate durch und dann wird alles besser und dann kommt von mir aus der Sommer der großen Reformen und drehen wir das Land einmal auf links oder so. Sondern es war eine, wie gesagt, sehr nüchterne, mit der für ihm eigenen analytischen Schärfe durchgeführte, aber eine sehr nüchterne Analyse nicht nur der Lage, sondern auch der Möglichkeiten. Was geht nicht? Und bitte habt doch Verständnis, wenn bestimmte Dinge nicht gehen oder jedenfalls nicht jetzt gehen oder nicht in dem Ausmaß gehen, in dem wir uns das alle wünschen würden. Also sehr abgewogen sozusagen das alles eingepasst in, also wir wollen schon was bewegen, aber bitte seid auch realistisch, was wir jetzt bewegen können, in welchem Zeitrahmen, in welchem Umfang. Und wie ich schon sagte, das ist dann unter dem Strich vielleicht nicht ganz so begeisternd, weil man denkt sich auch, aber eigentlich hätte ich mir mehr gewünscht, aber es ist realistisch. Und auch das habe ich schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Es gibt ja den schönen Spruch, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und ich finde, das ist das, wo wir in Deutschland auch immer im Moment dran arbeiten, die Wirklichkeit mal echt nüchtern zu betrachten und dann die notwendigen Konsequenzen rauszuziehen. Und dafür, fand ich, war diese Rede genau das richtige Signal zur richtigen Zeit.
Ich habe mir in der Tat den ganzen Parteitag angesehen, wenn auch, ich gebe zu, in größeren Phasen so eher nebenbei, die Rede sehr aufmerksam angehört. Und ich verstehe total, dass gerade in dieser Multi-Anforderung so einer Rede, also als Kanzler generell in die gesamte Welt und auch in die eigene Partei zu senden, Richtung Presse zu senden, seine eigene Wiederwahl als Vorsitzender natürlich irgendwie zu bedienen, und dass da jetzt nicht die Rede bei rauskommen kann, wo wirklich alle Fragen beantwortet werden und alle Herzenswünsche irgendwie bedient werden. Alleine schon wegen der Zeit, aber dass das auch nicht der Ort ist. Nichtsdestotrotz gab es ein paar Punkte, wo ich mich gefragt habe, wo zeigt sich denn dann das Neue? Diese Standortbestimmung, diese klare und auch diese nüchterne, da habe ich den gleichen Eindruck gehabt, fand ich auch gut. Das wäre jetzt auch nicht die, die zu begeistern wäre, selbst wenn sie da als Delegierte sitzt, wenn man so richtig, wie du sagst, auf die Sahne hauen und so, ist sowieso nicht meins. Also das weißt du, da bin ich dann noch nicht begeistert und Gott sei Dank, und das ist der richtige Vorsitzende, das war noch nie meins. Das ist aber nur meine persönliche Sichtweise. Ich verstehe, dass Parteifunktionäre das anders sehen. Was mich mehr interessiert, sind natürlich dann die Inhalte, die genannt werden, soweit es möglich ist. Und wie gesagt, nochmal, das ist jetzt keine Kritik, weil ich denke, das hätte er aber sagen müssen, sondern es sind offene, also es gibt ein paar Punkte, wo ich dann einfach die Frage habe, was genau ist es denn dann, was sich als Neues zeigt? Also was sich aus dieser Standortbestimmung und dieser nüchternen Situationsbeschreibung dann ergibt, was ist denn dann der Weg, zumindest als größere Linie? Ein Punkt, und ich würde gerne so ein paar herausgreifen. Ein Punkt ist, dass er von dem neuen Geschäftsmodell gesprochen hat, Deutschlands, Europas. Er hat vorher wieder erläutert, das alte Geschäftsmodell, woran das bestanden, billige Energie und so weiter, wir kennen das. Das würde nicht mehr funktionieren. Auch das ist jetzt nochmal eine klare Aussage und alle Illusionen nochmal beiseite geräumt, die noch hoffen, dass es vielleicht doch nicht so ist. Das meine ich nicht, sondern ich habe mich dann gefragt, okay, an was und an welcher Stelle seiner Rede zeigt sich denn, was ist denn dann das neue Geschäftsmodell? Ich habe nicht so richtig was gefunden. Zeigt sich irgendwo, und das ist meine Frage an dich, irgendwo für dich aus den Gesprächen, aus was auch immer, was ist denn dann das neue Geschäftsmodell?
Naja gut, es kann ja in gewisser Weise auch nicht unbedingt ein neues Geschäftsmodell geben, weil unser Geschäftsmodell war ja jedenfalls soweit, dass sich auf Dinge wie freien Handel, das Gelten von Regeln und dergleichen bezieht, müssen wir auch schlicht und ergreifend das alte Geschäftsmodell verteidigen. Wir müssen uns an bestimmten Punkten damit abfinden, dass das nicht mehr geht. Billige Energie ist so ein Stichwort. Aber beispielsweise von einer freien Handelsordnung oder von einer Ordnung, die nach Regeln funktioniert und nicht nur nach Lust und Laune einzelne Akteure, also davon kann und sollte sich Deutschland gar nicht verabschieden. Insofern ist das Neue, wie setze ich das denn um? Da ist zum Beispiel die Stärkung Europas ein ganz wichtiger Punkt, dass Deutschland im Konzert Europas agiert, aber Deutschland auch eine Führungsrolle in diesem Konzert einnimmt. Das ist jetzt auch nicht fundamental neu. Aber das war, wenn man auch die europäischen Partner fragt, gerade unter der Ampelregierung, da gab es diesen schönen Begriff des German Vote, wenn sich Deutschland enthalten hat, weil sie sich in der Koalition nicht einigen konnten. Und zum Beispiel zu sagen, also das soll nicht mehr vorkommen, weil Deutschland muss die Führungsrolle übernehmen. Das ist keine fundamental neue Erkenntnis, aber etwas, was in den vergangenen Jahren schon ein bisschen verschütt gegangen ist. Dann natürlich überhaupt das Streben nach dem, was ich gesamtwirtschaftliche Souveränität nenne oder auch nach sicherheitspolitischer Autonomie. Also die Notwendigkeit war schon immer da, aber die Erkenntnis, wir müssen das jetzt auch wirklich ernsthaft anpacken und wir müssen es als Deutsche anpacken und wir müssen es im europäischen Konzert anpacken. Das ist in dieser Deutlichkeit halt auch noch nicht unbedingt ausgesprochen worden. Und das ist ja dann auch etwas, was beispielsweise in solchen Dingen wie dem Sondervermögen oder der Bereichsausnahme für Verteidigung steht, um jetzt mal bei uns unmittelbar im Bereich Finanzpolitik unterwegs zu sein. Also der hauptsächliche Punkt ist, wir dürfen uns nicht mehr darauf verlassen, dass andere automatisch nach gewissen Regeln spielen. Sondern wir müssen so stark werden, dass wir die Regeln, nach denen wir spielen wollen, auch bis zum gewissen Grade selber setzen können. Aber das ist ein langwährender Prozess. Also wir werden noch viele Reden erleben, noch so manches Jahr darüber reden, inwieweit wir auf diesem Weg überhaupt vorankommen. Also das ist eine Aufgabe, die wirklich also mindestens mal für diese, wahrscheinlich auch noch für die ganze nächste Legislaturperiode auf uns liegen wird.
Dann gab es noch eine andere Stelle, die ich auch interessant fand und mich dann genauso gefragt habe, was heißt denn das konkret? Er sprach davon, Europa sei die normative oder müsste die normative Alternative werden zu Imperialismus und Autokratie. Das begeistert mich erstmal grundsätzlich. Außer dem Aspekt, sich an Recht und Gesetz zu halten, habe ich in der Rede, vielleicht habe ich es überhört, aber in der Rede nichts weiter gehört, was denn das genau heißt, eine normative Alternative zu sein. Deswegen meine Frage an dich, zeigt sich da irgendwo, was das heißt?
Ja, im Moment zeigte sich schon in unserem Verhalten, wir müssen das noch deutlicher zum Ausdruck bringen. Wir haben, ich greife jetzt mal auf Herfried Münkler zurück, er gesagt hat, wir sehen das Entstehen einer Pentarchie auf dieser Welt, Amerika, Russland, China, Europa und Indien. Jetzt kann man noch fragen, was ist mit Südamerika, was wird auf längere Sicht mit Afrika sein. Aber das ist im Moment so ein bisschen die Weltlage. Und von diesen fünf Akteuren gibt es, also gut, bei Indien kann man das jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber von den anderen vieren gibt es nur noch einen, der überhaupt bereit ist, nach irgendwelchen Regeln zu spielen, und das ist Europa. Die anderen drei haben jetzt deutlich genug erklärt, dass sie von Regeln nichts wissen wollen, außer von denen, die sie für sich selber setzen und die sie auch bereit sind, morgen wieder zu ändern, wenn sie finden, dass es ihnen anders gut tut. Und wenn man mit einer solchen Situation konfrontiert ist, jetzt Staaten, die außerhalb dieser Blöcke liegen, dann hat man ja nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man hängt sich halt an irgendeinen der Großen dran und sagt, okay, dann bin ich halt sozusagen dessen Gefolge. Dann muss ich natürlich auch so manche Wolken mitmachen, die der vielleicht schlägt. Oder ich sage, ich will aber weiterhin ein Regelwerk haben, das mich auch in irgendeiner Form schützt. Und ich will mit Akteuren zusammenarbeiten, die auch bereit sind, sich selbst an Regeln zu halten. Und dann gibt's in der Welt im Moment nur Europa im Angebot, also unter den wirklich wirtschaftlich kraftvollen Akteuren. Und ich glaube, das wird für sehr viele Staaten auf dieser Welt ein attraktives Modell sein. Und wir sehen es ja an Dingen wie dem Mercosur-Abkommen oder auch den Verabredungen mit Indien, dass sich die Welt auch bereits anfängt, in diese Richtung zu entwickeln. Aber dann muss Europa natürlich auch entschlossen auf diesem Weg vorangehen. Und das kann es auch nur gemeinsam. Also Deutschland alleine, das sich an Regeln hält, ja, das spielt für die Welt keine solche Rolle, aber Europa schon.
Dann noch einen letzten Punkt. Er nannte drei größere Lösungsfelder für die aktuellen Probleme. Zwei sind mir absolut vertraut gewesen. Einmal, dass wir verteidigungsfähig werden müssen, dass wir wirtschaftsstark, wieder richtig wirtschaftsstark und noch wirtschaftsstärker werden müssen. Und das dritte meine ich bei ihm und auch an anderer Stelle so deutlich noch nicht gehört zu haben. Und zwar ist das die technologische Souveränität. Leider ist er da auch nicht weiter abgebogen. Wie gesagt, verstehe ich, in der Rede hätte es auch keinen Platz gehabt. Aber was heißt das? Ist das mehr als Europa baut die eigenen Plattformen, dass die Daten nicht mehr irgendwo auf US-Servern liegen? Verzeih mir, wenn ich das so laienhaft ausdrücke.
Nein, das ist sozusagen das herausragendste Beispiel dafür, weil wenn wir davon ausgehen, dass die Welt von morgen, eigentlich schon von heute, digital ist, dass künstliche Intelligenz jetzt unser Leben in den nächsten Jahren bestimmen wird und wir einfach sehen, wie rückständig wir da vor allem gegenüber den USA sind, was uns die ganze Zeit nicht gestört hat, weil wir haben gedacht, naja gut, dann haben wir halt nur Zahlungsverkehrssysteme, die amerikanisch sind und eine Cloud, die amerikanisch ist und Software, die amerikanisch ist und KI, die amerikanisch ist. Ist ja nicht schlimm, wir arbeiten ja alle gut zusammen, wir haben einen gemeinsamen Markt mit gewissen Regeln. solange man das geglaubt hat, hat das niemanden gestört. Jetzt stellen wir plötzlich fest, wenn uns, ich meine, davon sind wir noch weit entfernt. Wir sind ja, das muss man immer sagen, wir sind noch immer Freunde auf den beiden Seiten des Atlantiks. Es gibt noch genug Menschen, auch in Amerika, die auch Wert auf diese transatlantische Freundschaft legen. Aber es ist eben eine Freundschaft, die anders definiert wird als früher. Und wir wissen vor allem jetzt, dass es eben auch Kräfte gibt, die die sehr transaktional definieren, nach dem Motto, ich will was von dir haben, was gibst du mir dafür, so ungefähr. Aber wir haben jetzt realisiert, dass wenn jemand richtig bösartig an dieser Stelle sitzen würde, könnte er uns komplett den Saft abdrehen. Wir wären im Moment ohne amerikanische Cloud-Software, AI und so weiter, wir könnten hier in Europa gar nichts mehr machen. Und plötzlich ist das eine Gefahr. Und deswegen, ja, wir müssen auch in dieser Hinsicht unabhängig werden. Wir müssen zumindest theoretisch, das muss ich ja noch nie verwirklichen, wir müssen zumindest theoretisch in eine Lage kommen, dass selbst wenn Amerika uns seine ganze Technologie entziehen würde, dass wir trotzdem hier nicht alles zusammenbrechen würde, sondern wir irgendwo noch weitermachen können.
Löst natürlich dann ganz viele Fragen aus. Was wird denn das bedeuten in den nächsten Jahren? Weil das ja, also ich nehme ich das irgendwie falsch wahr. Ich habe das sonst nirgends, außer dass ich ein bisschen weiß, dass da Dinge passieren. Aber ansonsten so als großes politisches Vorhaben und Feld so noch nicht gehört. Und das wird ja auch ein Heidengeld kosten und lange Zeit und so weiter, gar keine Frage.
Deswegen ist das ja auch neu.
Okay. Also es stecken da so in manchen kleinen Bemerkungen bei ihm dann schon Dinge drin. Also, wow, da müssen wir uns dann auch gar nicht mehr über irgendwie Lifestyle, Teilzeit oder so unterhalten, sondern da sind ganz andere Dinge zu bewegen. Eine Aussage möchte ich hier auch nochmal mit dir besprechen. Seine klare Positionierung in Bezug auf eine Koalition mit der AfD. Oder eine Zusammenarbeit sogar, also die komplette Absage. Er sagte ja wörtlich, ich habe mich abschließend entschieden, dass es das nicht geben wird. Was bedeutet das? Was heißt jetzt ich in diesem Fall? Also ja, er Friedrich Merz als Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender, verstehe ich schon. Aber was für Konsequenzen wird das haben? Ist er der, der das abschließend entscheidet und basta, jetzt ist das das oder klingt es nur so?
Na gut, es bedeutet, dass er sein politisches Schicksal damit verknüpft. Dass klar ist, er erwartet von der Partei, dass sie ihm auch in diesem Punkt folgt. Und sollte sie das irgendwann an einem Punkt nicht mehr tun, wäre er nicht mehr ihr Vorsitzender. Also das ist schon eine ziemlich starke Aussage gewesen und ist ja auch dementsprechend mit großem Beifall aufgenommen worden, war einer der beiden Punkte, glaube ich, in der Rede, an der es wirklich so frenetischen Applaus gab, weil es sehr viele in unserer Partei gibt, die genauso denken und die dankbar dafür waren, dass er das so klar ausgesprochen hat.
Dir persönlich, gab es etwas, was dir irgendwie in seiner Rede gefehlt hat oder generell auch auf dem Parteitag, wollen wir es mal weiten, nicht nur auf seine Rede, sondern generell gefehlt hat?
Ich glaube, wir haben ja das besprochen, was, ich sag mal, eine vernünftige Erwartungshaltung war gegenüber diesem Parteitag und gegenüber seiner Rede. Und auf der Basis dieser vernünftigen Erwartungshaltung hat nichts gefehlt. Diejenigen, die sagen, aber ich hätte mir doch gewünscht, ein paar klare Aussagen und was kommt jetzt als nächstes und wo geht's hin, das sind ja die, die zwar im letzten Jahr ihn für seine Aussagen gefeiert haben, aber dann noch zwei Monate später gesagt haben, ja wie, das ist doch immer nicht Realität, was ist denn das, ich bin jetzt tief enttäuscht. Aber ich glaube, ich bin von vornherein nicht mit so unrealistischen Erwartungen drangegangen. Deswegen war ich aber am Ende nicht enttäuscht. Und deswegen hat mir auch jetzt in dieser Rede nichts gefehlt.
Zusätzlich zu seiner Rede wird viel interpretiert, gedeutet, diskutiert über die Anträge, die 200, die dann abgestimmt wurden am zweiten Tag. Wie ist das einzuordnen? Welche Bedeutung hat es, wenn jetzt ein Antrag dort die Zustimmung hatte oder auch nicht? Und auch welche sind dir thematisch so noch in Erinnerung, weil du sagst, ja, das ist auch echt ein wichtiges Thema und schade, weil das es abgelehnt ist oder ist auch egal, ob wir das nun diskutiert haben oder nicht, es gehört halt irgendwie dazu und jeder darf da mal einen Antrag stellen und wird uns aber nicht weiter scheren. Also wie schaust du auf diesen ganzen Antragsteil dieses Parteitags?
Also es war ja ein Wahlparteitag und da stehen immer die Wahlen im Vordergrund.
Also nicht nur ein Kanzlerparteitag, sondern auch ein Wahlparteitag.
Aber den gibt es ja nur alle zwei Jahre. Dazwischen haben wir auch immer die inhaltlichen
Parteitage. Ach so, ich dachte, du meinst die Wahl der Gremien der CDU. Ich dachte, du meinst jetzt das Setzen vor Parteitagen. Also Landtagswahlen.
Ach so, nein. Wenn halt ein Großteil des Parteitages von den Wahlen konsumiert wird, dann treten die Anträge naturgemäß in den Hintergrund. Das ist auf den Parteitagen, wo man nur inhaltlich arbeitet, an Anträgen ist das anders. Man sieht das ja wie immer daran, ob der Parteitag wirklich an einem bestimmten Punkt in mehr oder weniger voller Besetzung richtig in eine Diskussion miteinander kommt. Das war diesmal nicht der Fall. Also deswegen ist da jetzt auch nichts, keine inhaltliche Neupositionierung der CDU mir in Erinnerung geblieben, wo ich jetzt sage, also hier zeigt die Partei deutlich, sie will jetzt in eine neue Richtung gehen. Also die Anträge, die da waren, waren viel vernünftiger dabei, alles gut, aber dieser Parteitag wird nicht als inhaltliche Neuausrichtung der CDU in die Geschichte eingehen. Dafür hatten wir aber auch erst im Jahr davor gut die Bundestagswahl, davor unser Grundsatzprogramm. Also wir haben auf den letzten Parteitagen auch schon sehr viel inhaltliche Arbeit geleistet. Insofern war das eigentlich jetzt völlig normal.
Eine Frage zum Abschluss. Was ist mit euch nicht in Ordnung, dass ihr ein Alkoholverbot hattet? Ihr seid doch gar nicht die Verbotspartei, sondern die Anreizpartei.
Das war in der Tat ein viel diskutierter Punkt. Es war aber wohl schon immer so, dass auf den Parteitagen den Ausstellern gesagt wurde, also seid mal tagsüber ein bisschen zurückhaltend. Weil wir wollen ja nicht, das wollen auch keine Bilder haben von irgendwelchen Delegierten, die, wenn es nur Einzelne sind, aber die das Fernsehen oder so würde sich ja drauf konzentrieren, die irgendwie nachmittags um 4 schon ersichtlich einen im Tee haben. Aber diesmal hat man es halt irgendwie formal verschriftlicht, das war keine gute Idee. So bringt man sich auch in die Heute-Show.
Ja, und Philipp Amthor, den wir ja vor kurzem hier hatten, hat sich dann, als er sich zur Wahl gestellt hat, kurz vorgestellt mit ein paar anderen Punkten und auch genannt Heute-Show-Experte. Fand ich großartig.
Ja, ein wohlverdienter, hart erarbeiteter Titel, würde ich sagen.
Gut, ich lasse deine Antwort auf das Alkoholverbot jetzt einfach mal so stehen und wir schmunzeln ein bisschen drüber. Ja, und ich danke dir sehr für die ausführlichen Antworten und dass du uns so in die Vibes des Parteitags und dieser Veranstaltung und in deren Deutung mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Freue mich, wenn alle davon was hoffentlich hatten, die das angehört haben. Und das ist, wenn es dazu führt, dass sie beim nächsten Mal wieder einschalten, dann sind wir noch froher.
Das wird uns freuen. Also bis zum nächsten Mal.
Eine gute Zeit.